Wieder bei euch zu sein in der Baptistengemeinde. Wir haben ja die Allianzgebetswoche hinter uns und am vergangenen Sonntag einen wunderschönen Gottesdienst in den Kammersälen erlebt mit dem Leiter von Geschenke der Hoffnung. Ja, und am Sonntag hat mich der Bruno angesprochen: Vergiss ja nicht, nächsten Sonntag bist du bei uns. Ich sagte: Ja, das sehen wir uns ja. Aber er hat bevorzugt, ins Bett zu bleiben, liegt mit einer ziemlichen Erkältung oder Grippe und Fieber im Bett. Also, ich denke, wir beten für ihn, dass und der Herr wieder aufrichtet und ihm neue Kraft gibt. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für diesen Morgen, dass wir zusammenkommen können. Und wir bitten dich, dass du jetzt auch in besonderer Weise bei Bruno bist und seiner Frau, dass du ihn anrührst, dass er wieder schnell zu Kräften kommt und seinem Dienst nachgehen kann. Hab Dank dafür. Amen. Ich möchte einige Verse aus dem 2. Korintherbrief lesen. Verse, die mich immer wieder bewegen, seit vielen Jahren, immer wieder, wenn ich dran denke. 2. Korinther 5, Abvers 14. Die Liebe Christi drängt uns. Zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind wir alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht mehr für sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn so jetzt nicht mehr. Kurzer Einschub: Ausleger vermuten, dass Paulus Jesus wohl in Jerusalem gesehen hat, also in leiblicher Gestalt damals, aber die Erinnerungen, die er mit Christus verknüpft, die sind jetzt eine ganz andere, wie das, was er mit dem Auferstandenen im Glauben erlebt hat. Ja, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst gegeben, der die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt oder Gott bittet durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt: Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, das ist der Mann, auf den die Losungen zurückgehen, die viele so jeden Tag oder immer mal wieder lesen als Ermutigung für den Tag. Er glaubte schon als Kind mit 8 Jahren an den Herrn Jesus und dachte schon als Kind sehr viel über den Glauben nach. Er verlor früh seinen Vater und seine Mutter, dann wieder geheiratet, und er ist bei der Großmutter aufgewachsen. Die Großmutter bzw. der Großvater waren Adlige aus Niederösterreich, die in der Gegenreformation vertrieben wurden und sich dann in Böhmen angesiedelt haben. Nur zum Erinnerung: Von 1711 bis 16 war er in Halle bei August Hermann Franke in einer neu gegründeten Schule, die ganz bewusst das Ziel hatte, junge Leute sowohl Bildung zu vermitteln, aber auch im Glauben zu helfen, zu wachsen. Und dort hat er einen Bibelkreis gegründet. Wenn man überlegt, mit 16 hat er die Schule abgeschlossen, hat Rechtswissenschaft studiert. Und 1719, mit 19, war er fertig mit dem Jusstudium. Da überlegen viele heute erstmal, was sie machen wollen im Leben. Damals mit 19 schon fertig, abgeschlossenes Jusstudium. Und er machte, wie das damals für junge, wohlhabende Adlige üblich war, eine Bildungsreise. Bildungsreise durch Europa, Niederlande, Frankreich, England. Und im Rahmen dieser Bildungsreise war er auch im Westen Deutschlands und besuchte ein Museum. Und dort in dem Museum blieb er an einem Bild hängen. Ein Bild, nur der Kopf, des gekreuzigten Christus mit einer Dornenkrone. Und unter diesem Bild stand: Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Dieses Wort ließ ihn nicht mehr los und er weihte sein ganzes Leben Jesus Christus. Versprach: Herr, ich möchte mein Leben nutzen, um dir zu dienen. Und er sagte in seinen Erinnerungen, es sei fortan seine Passion gewesen, also seine Leidenschaft, Jesus Christus zu dienen und mitzuhelfen, dass sein Reich sich ausbreitet in dieser Welt. Damit sind wir eigentlich beim Kern dieses Textes. Die größte Botschaft aller Zeiten oder die Mission Gottes. In drei Gedanken möchte ich euch versuchen, in diesen Text hineinzunehmen. Erstens, das tat Gott. Zweitens, das bietet Gott. Und drittens, das möchte Gott. Ganz einfach, das kann man sich gut merken. Das tat Gott. Das ist die herrlichste Nachricht auf der ganzen Welt. Jede Religion dieser Erde sagt, tu das, dann geht es dir gut, tu jenes, dann bist du vielleicht selig, dann kommst du ins Paradies. Folge dem Ritus, mach das, dann bist du vielleicht richtig. Jede Ideologie, jede Weltanschauung, die in den Hunderten von Jahren, die hinter uns liegen, aufgetreten ist, forderte von den Menschen, erfülle deine Pflicht, beteilige dich am Klassenkampf, setz dich gegen Rassismus zur Wehr oder. Dann wird es vielleicht gelingen. Die Botschaft des Neuen Testaments ist ganz anders. Sie sagt, das tat Gott. Das Neue Testament, die Botschaft der Bibel geht von dem aus, was Gott getan hat. Nicht zuerst, was wir tun müssen, was Gott getan hat. Luther sagt in seinem Reformationslied, nun freut euch, liebe Christen, mein, da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Er dachte an seine Barmherzigkeit und wollte mir helfen lassen. Er wandte zu mir sein Vaterherz, es war bei ihm für wahr kein Scherz, er ließ sein Bestes kosten. Gott hat den Menschen, der sich von ihm abgewandt, hat nicht alleine gelassen, nicht sich selber überlassen, sondern er hat einen groß angelegten Rettungsplan in Gang gesetzt. Wie sieht der Rettungsplan Gottes aus? In vier Schritten wird es uns hier deutlich gemacht. Vers 21, er machte seinen Sohn, sein Eigen, zur Sünde. Vers 19, er versöhnte die verlorene Welt. Vers 19, zweiter Teil, er vergab die Schuld. Und Vers 18, er versöhnte uns. Gottes Antwort auf das Leid, auf das Elend, auf die Schuld dieser Welt heißt Jesus Christus. Ihn, den eigenen Sohn, der in Herrlichkeit beim Vater lebte, eines Wesens, einer Einheit mit Gott war, in allem völlig mit Gott übereinstimmte, den er über alles liebte, ihn sandte er in dieser Welt und er ließ es zu, dass die Menschen ihn wie einen Verbrecher behandelten. Dass rohe Hände ihn misshandelten und ans Kreuz schlugen. Und dort am Kreuz starb der Sohn unter furchtbaren Schmerzen und unter dem Schrei, Eli, Eli, Lama, Asaftani, also mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieser Schrei drückt den ganzen Schmerz, das ganze Elend aus, das Jesus durchlebte und durchlitt. Denn Gott selbst hatte sich von ihm, mit dem er eines Wesens war, zurückgezogen, weil in diesem Moment die ganze Sünde der Welt auf ihm lag. Ja, noch mehr, Jesus wurde, heißt es hier in diesem Text, zur Sünde gemacht. Jesus wurde zum Sünder. an dem alle Sünde, alle Schuld, aller Dreck und aller Schmutz dieser Welt hing. So weit ging die Strafe Gottes für unsere Verfehlungen, dass er sein eigenes Ich, seinen Sohn, zum Sünder machte, zum Rebell gegen Gott. Der wurde zum Bösen, der selbst nichts von Böses wusste. Denn niemand einer Sünde, überhaupt eines Fehltritts bezichtigen konnte, der ohne Fehler war, der immer nur im Willen Gottes lebte. Petrus sagt sogar in seinem Brief, dass er ein Fluch wurde für uns, denn jeder, der am Kreuz hing, am Galgen hing, galt im Alten Testament als verflucht. Deswegen erlebte Jesus die tiefste Gottverlassenheit. Und dennoch sagt er Ja zu diesem Weg. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ich denke, Gott selbst hat mitgelitten. Er trug die Schmach, den Schmerz, die Verzweiflung seines Sohnes mit. Er zog sich nicht an einen fernen Winkel des Weltalls zurück. Nein, er war da, er litt mit. Er trug die Strafe mit, um seine gefallene Schöpfung wieder mit sich auszusöhnen. Was für eine Botschaft. Ich habe versucht, mir das in einem einfachen Bild darzustellen. Also stellen wir uns vor, der Kapitän eines Schiffes, Segelschiff, wie sie früher am Atlantik und Pazifik fuhren, und die Mannschaft meutert, sie setzt den Kapitän auf einer Insel aus, gibt es ja, Meuterei auf der Bounty, berühmte Weltliteratur, und übernimmt selber das Kommando. Und jetzt denkt man das ein bisschen weiter. Sie fährt das Schiff auf eine Sandbank, der Kapitän wird gerettet und er selbst leitet die Rettungsaktion für das Schiff, sein Schiff, das am Untergang bedroht ist. Mit ganz einfachem Bild versuche ich zu erklären. Die Menschheit hat Gott abgesetzt, auf die Seite gestellt, wollte nichts von ihm wissen. Und Gott selbst leitet jetzt die Rettungsaktion für die Menschheit. So ist unser Gott. Anstatt diese Welt, diese rebellierende Menschheit zu strafen, auszurotten, zu vernichten, streckt er ihr die Versöhnungshand entgegen. Das ist kein ferner Gott, das ist nicht irgendein Gedankengebilde, sondern das ist der Vater, der seinen davongelaufenen Kindern nachgeht und sie wieder zu sich ruft. Diesen Gott kann ich nicht begreifen. Diese Tat kann ich nicht fassen. Aber ich kann ihn annehmen. Ich kann glauben und ich will ihm glauben und ich möchte ihm vertrauen. Und dann geschieht etwas Wunderbares, nämlich was geschieht mit meiner Schuld, mit meinem Versagen, mit meinem Zu-Kurz-Kommen. Er stellt es mir nicht mehr in Rechnung, er verzichtet darauf, mir den Kontoauszug zu schicken, sagen, so viel Schulden hast du, sondern er löscht es aus. Im Epheserbrief heißt, er hat unsere Schuld, den Kontoauszug mit den roten Zahlen ans Kreuz geheftet. Das heißt, in seinen Augen ausgelöscht. Jesus erzählt einmal die Geschichte von einem Verwalter, der eine Unmenge Geld veruntreut hat. In unserem heutigen Begriffen würden wir vielleicht von 6 Milliarden Euro sprechen. Unvorstellbar, dass ein Mensch so eine Summe überhaupt ausgeben kann, aber wenn man so die Spekulationen an den Banken sieht, dann wird es auf einmal realistisch. Und der Chef sagt, okay, du kannst nicht bezahlen, ich erlasse dir die Schuld. Das ist eigentlich unser Verhältnis zu Gott. Wir sind in so einer immensen Schuld, dass wir sie nie zurückbezahlen können. Und Gott verzichtet darauf, weil er selbst diese Schuld bezahlt hat. Das ist die große Botschaft des christlichen Glaubens. Das ist einmalig in der ganzen Welt, das gibt es sonst nicht. Es gibt es in keiner Religion, in keiner Ideologie, in keiner Weltanschauung. Das bietet uns niemand. Niemand. Das tat Gott. Nichts hat ihn dazu verpflichtet. Niemand hat ihn dazu gezwungen. Aus freiem Willen, ja aus Liebe hat er das getan. Das Zweite, das bietet Gott. Unser Gott ist ein Gott der Liebe, deswegen zwingt er niemand. Er bietet uns das alles an, aber zwingt uns nicht zur Annahme. Was bietet er uns? Gerechtigkeit, Versöhnung, Vergebung und ein neues Sein. Alles in diesen Versen drin. Gerechtigkeit, welch eine Umkehr. Den Sohn, den Reinen, den Heiligen, den Gerechten, den Unschuldigen macht er zum Sünder und Verbrecher. Und uns, die Schuldigen, die Unreinen, die Ungerechten, die Unheiligen, macht er gerecht. So wie er Jesus zur Sünde machte, so will er uns zur Gerechtigkeit machen, uns gerecht sprechen und seine Gerechtigkeit schenken. Er will uns nicht mehr mit unserer Vergangenheit oder durch unsere Vergangenheit ansehen, sondern uns als Gerechte betrachten im Lichte dessen, was Jesus getan hat. Ist das nicht faszinierend? In einem alten Weihnachtslied heißt es, er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein. Das heißt, Gott sieht uns durch Jesus Christus an, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und da sieht er eigentlich alles rein, weil Jesus für unsere Schuld bezahlt hat. Er sieht uns durch Jesus Christus an, im Lichte Jesu. Und er versöhnt uns. Am Kreuz ging der ganze Zorn Gottes über das Böse auf Jesus Christus nieder. Die Sünde einer ganzen Menschheit wurde am Kreuz gerichtet. Deswegen spricht das Alte Testament von dem großen, furchtbaren Tag Gottes, der kommt. Ja, der große, furchtbare Tag Gottes, das war der Tag auf Golgatha, wo Jesus für die Menschheit starb. Und jetzt die Versöhnung anbietet für jeden Menschen. Die Gottesferne kann zu Ende sein. Feindschaft muss nicht mehr sein. Gott ist nicht mehr fern. Er, der Schöpfer der Welt, der Herr über das ganze Weltall, der Herr des Lebens, streckt uns seine Hand hin. Bei ihm, bei dem die Fäden der Weltgeschichte zusammenlaufen, er, der Herr über Tod und Leben, kommt uns nahe, versöhnt uns und vergibt uns. Er macht uns gerecht, er versöhnt uns, er vergibt uns und er schenkt uns ein neues Sein. Ist das nicht etwas Tolles? Die Bibel spricht von Wiedergeburt oder an anderer Stelle von einer Neuschöpfung. Das heißt, es kommt zu einer Erneuerung unseres Lebens. Das alte Wesen ist zu Ende, es ist gestorben mit Christus. Und jetzt beginnt etwas Neues. Es beginnt etwas Neues. Es heißt nicht, in der früheren Übersetzung dieses Textes heißt, alles ist neu geworden. Aber es steht nicht da, alles ist neu geworden, sondern ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das heißt, es ist ein Neuanfang gesetzt. Wir sind noch nicht durch und durch erneuert. Es hängt uns manchmal noch so ein bisschen, naja, gehen wir nicht ins Detail an, aber es hat etwas Neues begonnen. Es ist eine neue Hoffnung, eine neue Zuversicht, ein neues Vertrauen in unserem Leben. Und dieses Neue wird sich durchsetzen. Paulus sagt in Römer 8 und auch in Galater 2, ich lebe doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und er schenkt mir eine echte Hoffnung inmitten von hoffnungslosen Weltsituationen. Er erneuert mein Denken. Er gibt mir Kraft im Alltag. Er trägt mich im Leiden. Er gestaltet mich in sein Bild um. Das ist ein fortlaufender Prozess. Er hilft mir, Versuchungen zu überwinden und er richtet mich auf, wenn ich gefallen bin. Das bietet uns Gott. Und der dritte Gedanke, das möchte Gott. Und jetzt kommen wir zurück zu der Geschichte am Anfang, Zinzendorf. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Ja, Gott möchte etwas von uns. Gott möchte, und jetzt ist das in drei Bildern ausgedrückt, Vers 18, Vers 19, Vers 20. Er möchte, dass wir seine Diener sind, seine Zeugen sind und seine Gesandten sind. Gott möchte jeden, der in Christus ist und in dem Christus lebt, als seinen Diener anstellen, ja noch mehr, als seine Mitarbeiter gebrauchen in seinem Reich. Das heißt, Gott ehrt uns, indem er uns fehlbare, schwache Menschen zu seinen Mitarbeitern macht, zum Dienst bestellt an der Menschheit. Er hat diesen Dienst der Versöhnung uns Menschen anvertraut, dass wir es überall kundmachen, bekannt machen, wer unser Gott ist, wie unser Gott ist und was Gott uns anbietet. Wir haben den Auftrag, durch Wort und Tat den Menschen bekannt zu machen, was in Jesus Christus geschehen ist. Wir erledigen den Auftrag nicht, indem wir das auf jemanden delegieren und sagen, Alter, stell mal einen Pastor an, der wird es schon machen. Nein, diesen Auftrag haben wir alle, weil jeder in einem anderen Lebensumfeld lebt. In der Schule, als Lehrer, am Arbeitsplatz mit den Kollegen, ja selbst im Pflegeheim mit den Mitbewohnern oder Mitarbeitern. Überall dort sollen wir Diener unseres Gottes sein. Unser Leben soll beweisen, dass wir zu Christus gehören und unser Reden soll auf ihn hinweisen. Paulus konnte von sich sagen in Apostelgeschichte 20, ich achte für mich selbst mein Leben keiner Rede wert, wenn ich nur vollende den Lauf und den Dienst, den ich empfangen habe von dem Herrn, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Das heißt, Gott stellt uns in deinen Dienst, wir sind Diener des größten Königs, des Königs aller Könige, Mitarbeiter Gottes in dieser Welt. Ich glaube, da bekommt der Arbeitsplatz auf einmal ein ganz neues Gesicht. Ich bin Gottes Mitarbeiter dort, an dem Arbeitsplatz, in dem ich bin, Finanzamt. Wenn ich die Bescheide ausfülle und die Leute ein bisschen ärgere oder so. Na, das gibt es ja bei den Finanzbeamten nicht. Die ärgern nicht die Leute. Die erfüllen nur die Gesetze. Aber als Mitarbeiter Gottes, nicht als Nervzwerg für irgendwelche Kollegen. Das Zweite, wir sind Zeugen. Er hat unter uns das Wort von der Versöhnung aufgerichtet. Damit ist kein Denkmal gemeint. Das Wort wird von lebendigen Menschen weitergegeben, weil es ein lebendiges Wort ist. Ein Zeuge sagt vor Gericht aus, das, was er gesehen oder gehört hat oder miterlebt hat. So, ein Zeuge kann eigentlich nur sein, ja, der das weitergibt, was ihn persönlich berührt, was ihn persönlich bewegt, was er selber erlebt hat. Und als solche Zeugen will Jesus Christus uns in dieser Welt gebrauchen, damit wir das weitergeben, was er uns geschenkt hat und das andere auch erfahren sollen. So wird er bekannt gemacht. Und das Dritte, er möchte uns als Gesandte, als Botschafter in diese Welt senden. Im römischen Recht gab es den sogenannten Legaten. Und zwar, es gab zwei Arten von Legat, also auf Deutsch Gesandten. Das eine war ein kaiserlicher Gesandter. Der wurde vom Kaiser direkt geschickt in eine unruhige oder rebellische Provinz und war sozusagen dort der Chef der Verwaltung und sollte als Stellvertreter des Kaisers wieder Ordnung herstellen. Da gab es eine zweite Art von Legaten, das waren die Legaten, die vom Senat gesandt wurden. Und zwar nach jedem Sieg, den die römische Armee erreicht hat, gewonnen hat, hat der Senat 10 Legaten geschickt, die mit den unterlegenen Feinden die Friedensbedingungen aushandeln sollten. Und sie waren dafür verantwortlich, diese ehemals Feinde sozusagen einzugliedern ins römische Volk. Das waren die Legaten. Und dieses Wort gebraucht Paulus. Gott sendet uns als seine Legaten, als seine Gesandten in diese Welt. Und er will durch uns Menschen bitten, einladen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Er will durch uns seinem Reich neue Bürger zuführen. Bürger sind solche, die sich haben versöhnen lassen, die Frieden geschlossen haben. Gott möchte uns gebrauchen in diesem Dienst. Kleine Geschichte noch zum Schluss. Da war irgendwo ein Missionar, der schon viele Jahre in diesem Land gelebt hat. Nehmen wir mal an Japan. Ich weiß nicht genau, welcher Ort es war. Also ein Mann, der schon lange dort lebte, die Sprache, die Kultur, das Denken der Menschen kannte. Jetzt gab es in Amerika eine Firma, die überlegte, in diesem Land eine Zweigstelle zu gründen, um ihre Produkte dort zu verkaufen. Und sie suchten nach jemandem, der die Sprache, die Kultur des Landes kennt und der ideal wäre, um sozusagen das Produkt dort zu verkaufen. Und sie haben ihn rausgefiltert im Internet, da ist einer, also der kennt die Sprache, die Kultur, der kennt aber auch unsere Kultur, das wäre der richtige Mann. Und sie schicken ihm eine Einladung, würden ihn gern anstellen als Mitarbeiter. Er lehnt ab. Daraufhin schicken sie einen der leitenden Leute aus ihrer Firma, mit ihm zu verhandeln, ob er sich nicht doch nochmal überlegen könnte, für sie in diesem Land tätig zu werden, um die Produkte in diesem Land zu verkaufen. Hat wieder abgelehnt. Und dann meldet sich der Chef selbst und sagt, also wir brauchen Sie, Sie sind der richtige Mann, wir haben überlegt, wir finden keinen anderen besser als Sie. Sind die Vertragsbedingungen zu wenig? Ist das Gehalt zu niedrig? Ist die Urlaubsangebot zu wenig? Dann sagt er, das passt alles. Aber der Job ist mir zu klein. Der Job, den Sie mir anbieten, ist mir zu klein. Schauen Sie, ich bin im Dienst des größten Königs hier. Ich habe die größte Botschaft, die ich den Leuten vermitteln soll. Und jetzt soll ich irgend so ein Waschpulver hier verkaufen? Das Geld ist ein tolles Angebot. Was Sie machen, toll. Aber der Job ist mir zu klein. Ich habe einen größeren Job und den möchte ich nicht wechseln. Vielleicht, es wäre schön, sag mal so, es wäre schön, wenn diese Begeisterung uns wieder neu fassen würde. Dass wir den größten Job haben, den es auf dieser Welt geben kann. Gesandter Gottes, Diener Gottes, Zeugen Gottes, diese herrliche Botschaft in dieser Welt zu vermitteln. Menschen nahe zu bringen, die fern und ohne Hoffnung leben. Ich möchte schließen mit dem Liedvers, den wir früher öfter gesungen haben, mittlerweile beginnt an Vergessenheit zu geraten. Du stehst hier an Jesus statt, ist dir das klar geworden? Stellvertretend für den Herrn lebst du in dieser Zeit. Er braucht deine Füße und Hände, deinen Mund, dein ganzes Sein. Wie viel Gott in dieser Welt tun kann, liegt nicht an dir, aber es liegt mit an dir.